Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights, dem Podcast der Reportageschule Reutlingen. Mein Name ist Tom Gatt und normalerweise sprechen wir hier alle zwei Wochen mit Journalistinnen über journalistische Fragen und ihre Recherchen. Und heute, in der letzten Folge vor der Sommerpause, haben wir einen besonderen Gast, der nämlich kein Journalist ist. Wir wollen vom Autor Mario Giordano wissen, was Journalistinnen von SchriftstellerInnen lernen können. Mario Giordano ist Buch- und Drehbuchautor und aktuell sind wir zusammen mit ihm im brandenburgischen Eldenburg beim Unterricht und Schreiburlaub. Hinter ihm kann ich jetzt auch so ein Getreidefeld sehen, eben ist da noch so ein Reh durchgehüpft. Also ein sehr schönes Setting heute. Mario, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, danke Tom.
Du schreibst viele verschiedene Bücher, unter anderem Krimis für Erwachsene, Kindergeschichten und auch Tatort-Drehbücher. Kannst du vielleicht zum Eingang einmal sagen, an welchem Genre dein Herz hängt?
Oh, das kann ich gerade nicht sagen, weil ich eben doch gerne die Genres wechsle, weil ich mich schnell langweile. Und es ist eigentlich immer das Genre, für das ich mich gerade interessiere, an dem ich gerade arbeite. Das ist jetzt eine Liebesgeschichte, die so ein bisschen angebunden ist an die Familiensaga, die ich in den letzten Jahren in zwei Bänden geschrieben habe. Und da war es eben vor allem mal die Idee, eine Familiengeschichte zu erzählen. Vorher waren es Krimis. Ich habe doch viel Krimi geschrieben, mag den Krimi sehr, aber irgendwann reicht es dann auch erstmal.
Kinderbücher stimmt aber auch, oder?
Kinderbücher, ja, stimmt auch. Mit Kinderbüchern habe ich angefangen, weil ich damals als junger Autor dachte, oh, für Erwachsene schreiben, dann musste die Rettung der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts sein. Und ich will ja nur erzählen, also was mache ich jetzt? Ich schreibe mal ein Kinderbuch. Das war ein bisschen eine naive Idee und habe dann aber gemerkt, dass mir das viel Spaß macht, für ein junges Publikum zu erzählen.
Und gibt es da Unterschiede, ob man für Kinder oder für Erwachsene schreibt?
In der Arbeit so nicht. Es ist eine erzählerische Arbeit, die ist gleich, ob ich das nur für Kinder oder für Erwachsene mache. Der Unterschied ist natürlich, das Publikum ist sehr viel jünger, hat eine ganz andere, mitunter begrenzte Lebenserfahrung und einen Horizont. Und vor allem ist es ein Publikum, das sich alle zwei Jahre komplett verändert. Also es macht einen Unterschied, ob ich für 6- bis 8-Jährige schreibe oder für 8- bis 10-Jährige. Das muss man so ein bisschen im Kopf haben. Ich habe auf die Frage nur die Antwort, dass ich immer versucht habe, mich an das zu erinnern, was mir als Kind und Jugendlicher gefehlt hat. Die Bücher, die ich nicht hatte, die wollte ich dann irgendwann schreiben.
Nach Eldenburg hast du jetzt ein ganz anderes Buch mitgebracht, mit dem wir auch schon ein bisschen gearbeitet haben. Das heißt 1000 Gefühle, für die es keine Namen gibt. Und darin beschreibst du Alltagsgefühle, die eigentlich jeder oder fast jede kennt. Und davon wollen wir uns jetzt einfach mal ein paar anhören und dann nochmal kurz drüber sprechen.
Reingehört.
Die Erleichterung über unerwarteten Aufschub. Die Panik, nach Hause zu gehen und alles beichten zu müssen. Die Fassungslosigkeit, wie jemand mit null Ahnung nur so selbstbewusst sein kann. Der Neid auf all die Leute, die am Ende ihres Arbeitstages einfach Feierabend haben. Die unterdrückte Aggressivität beim Anstehen an der Rolltreppe. Die Wut über den Soßenfleck auf dem Hemd kurz vor dem Vortrag. Die Ratlosigkeit, wie man das misslungene Essen der guten Freunde noch irgendwie loben könnte. Die Erleichterung, wenn deine Eltern dann doch nicht geschimpft haben. Die Wut auf deinen Mann, der vergessen hat, den Wecker am Sonntag auszustellen. Die Panik vor dem Abgabetermin. Der Zweifel, ob wirklich alles so war wie in deinen Erinnerungen. Der Scham über das eigene Desinteresse an Politik. Die Wut, wenn dir wieder mal jemand erklärt, dass es eigentlich doch ganz einfach ist. Die Erleichterung nach einem schwierigen Gespräch. Die Wut auf dämliche Parolen, denen alle treu doof glauben. Der Stolz, wenn du sie zum Lachen gebracht hast.
Wir haben auch schon ein bisschen rumgespielt und ich habe noch ein weiteres Gefühl eingebracht, nämlich die Leichtigkeit, wenn man im Sommer mit einem Fahrrad einen Berg runterfährt. Was bringt es denn, solche Gefühle in Worte zu fassen?
Also erstens macht das viel Spaß. Ich habe ja auch im Workshop schon erzählt, dass ich Listen mag und ich auch oft Listen mache. Und ich fange einfach mal an mit einer Liste, irgendeine alberne Liste und dann kommt Punkt zu Punkt zusammen. Und das macht sehr viel Spaß, damit lässt sich wunderbar prokrastinieren. Die Vorgeschichte zu den 1000 Gefühlen ist, dass ich damals an einem Drehbuch gearbeitet habe und mir die emotionale Situation einer Figur nicht klar war. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben und habe gemerkt, dass dieses Gefühle aufschreiben viel mehr Spaß macht als die Arbeit an diesem Drehbuch. Und dann habe ich damit ein bisschen weitergemacht. Und habe dann gemerkt, dass das erstens eine Achtsamkeitsübung ist, mir also mal klar zu werden über Alltagsgefühle, ganz normale Gefühle, die ich, die andere Menschen jeden Tag permanent immer wieder haben, dass das eine gewisse Leichtigkeit erzeugt, weil doch alles nicht so schlimm ist. Und ich habe auch darüber, über diese Liste, diese lange Liste von irgendwann 1000 Gefühlen gemerkt, das hat viel mit der Magie des Wortes zu tun, weil die Arbeit, wenn, ihr habt das ja gemerkt, wenn wir Gefühle machen, man eiert da so ein bisschen rum und hat einen langen Satz und denkt immer, das ist noch nicht perfekt, das ist noch nicht perfekt. Und es geht dabei nicht um Perfektion. Es geht dabei nur darum, dieses Gefühl einmal auszusprechen und dann auch aufzuschreiben. Es geht vor allem ums Schreiben. Und in dem Augenblick, wo das Gefühl auf dem Papier ist, ist es in der Welt. Und verrückbar. Und irgendjemand fühlt es gerade. Wir hatten heute Morgen, ich erinnere sie nicht mehr alle, aber wir hatten ein paar Gefühle, deins gerade. Und alles Gefühle, die irgendjemand aktuell, real-time, gerade hat. Und das ist der Zauber daran. Und Schreiben, Erzählen hat ganz viel mit Magie zu tun. Ich halte das für angewandte Magie, weil man Dinge bewirken kann, weil Dinge ausgelöst werden in Leserinnen, in Lesern. Und das passiert mit Worten. Und das, ich finde es irgendwie magisch.
Ja, wir stehen als JournalistInnen natürlich vor dem Problem, dass wir uns diese Gefühle nicht einfach ausdenken können. Aber ich denke auch sozusagen, was du gerade gesagt hast, diese Achtsamkeit gegenüber solchen Gefühlsregungen zu schärfen, kann auch für ein empathisches Gespräch oder dann auch für das empathische Aufschreiben von dem, was einem die Protagonisten im Journalismus mitgeteilt haben, aufzuschreiben.
Ja, ja.
Helfen.
Na klar. Man könnte ja, so muss man jetzt nicht jedes Interview führen, aber man könnte ja mit dem Gedanken auch mit Leuten sprechen, dass die diese Gefühle haben. Und dass man sie irgendwann irgendwie im Verlauf des Gesprächs dazu bringt, diese Gefühle zu äußern. Weil das sind alles Gefühle, die wir über den Tag immer wieder regelmäßig oder im Leben haben und deren wir uns oft nicht so bewusst sind. Und das einfache Bewusstmachen solcher Gefühle kann viel auflösen und kann locker machen. Und erzählt ganz viel nicht nur über die betreffende Person, sondern über das Leben an sich auch.
Ja. Ja, ich fand auch schön, dass du gesagt hast, Schreiben ist Magie. Du bist jetzt seit 33 Jahren hauptberuflicher Autor und hast aber auch mal in einem Vortrag über Schreiben gesagt, es wird immer schief gehen, dein ganzes dramaturgisches Wissen, deine ganze erzählerische Erfahrung und Eleganz, dein Erfolg, überhaupt nichts wird dich je vor dem Hadern und dem Ringen um Worte bewahren. Es wird niemals aufhören, scheiß drauf, mach weiter, sei fleißig, demütig und geduldig, dann kann sich das Schreiben als erstaunlich großzügig erweisen. Mario, gibt es wirklich kein Schreiben ohne Leid?
Ja, glaube ich. Glaube ich fest daran. Ich habe wirklich noch keine Kollegin, keinen Kollegen getroffen, die nicht auch sehr mit dem Schreiben, mit der Arbeit hadern würden, die nicht oft darunter leiden würden und das ja trotzdem sehr gerne und sehr leidenschaftlich machen und die auch heitere, gut gelaunte Menschen sind, die klarkommen im Leben und man muss dazu keine Depression entwickeln. Aber wir alle leiden ja irgendwie an der Welt, das bringt uns ja auch zum Schreiben, selbst wenn wir vergnügliche Dinge schreiben. Und das Schreiben selbst ist eine schwierige Angelegenheit. Und wie Theodor Storm schreibt, das Schreiben ist eine böse körperliche Arbeit. Wird auch gerne so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Wir haben heute auch darüber gesprochen. Und das gilt ja für euch auch. Weil wenn man uns so Schreibende von außen betrachtet, dann haben wir ja sehr angenehme, lockere Berufe. Ihr fahrt mal irgendwo hin zu einem Termin, stellt Leuten ein paar Fragen, dann fahrt ihr zurück, schreibt das auf und verdient einen Haufen Geld damit. Hoho. Erstens verdienen wir damit keinen Haufen Geld. Und zweitens ist das körperliche Arbeit. Und darüber und darunter kann man manchmal auch ein bisschen leiden. Und der Trick oder das Schöne, das Privileg am erzählerischen Schreiben ist, dass man aus dem ganzen Scheiß was Schönes machen kann. Und das empfinde ich wirklich als Privileg.
Das ist jetzt ja eher so eine Haltungsfrage oder irgendwie etwas, was du dir dann immer wieder vergegenwärtigst. Hast du auch ganz konkrete Tipps, was dir zum Beispiel hilft, eine Schreibblockade zu lösen?
Ja, Sturheit und Routine. Ich habe dieses Mantra, die Inspiration ist verliebt in die Routine, sie folgt ihr überall hin. Und daran glaube ich ganz fest. Ich glaube fest an die Macht von Routinen. Und zwar ganz nerdige, geradezu spießig bürgerliche Routinen, so und so viel Uhr den Kaffee und dann mal mit dem Hund raus und dann dies und dann das, dann an den Schreibtisch und so ein Tagesablauf, der sich gleich bleibt. Und damit, das hilft erstmal meiner Disziplin und das ist der nächste Punkt, Disziplin und Fleiß sind alles. Ich habe nicht das Gefühl, und das wird ja in Deutschland gerne so betrachtet, dass das nur mein Talent ist und das fließt einfach so aus mir raus. Ich würde mir das wünschen, alle würden sich das wünschen und es wäre vieles leichter, aber so ist es nicht. Das ist Arbeit und der Erfolg kommt mit der Sturheit und mit der Disziplin. Der Unterschied ist, dass ich mir durch Disziplin und Fleiß einen Zugang, darüber haben wir auch gesprochen, einen Zugang zu meinem Unterbewusstsein erzeugen kann. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich fleißig genug bin, dann hilft mir mein Unterbewusstsein, das kickt dann plötzlich rein und dann stehen Sachen in der Datei, die ich niemals hätte planen können, die ich nicht geplant habe und die auch alles komplizierter machen und die Handlung erstmal wieder durcheinander bringen. Aber das ist dann richtig, was da steht. Ich habe heute ein Beispiel, ein Kapitel endet, es spielt in Italien in einer italienischen Kaffeebar, die Hauptfigur ist Halbitalienerin und irgendwie eine ganz sympathische, offene Figur und die sagt am Ende des Kapitels den Satz, ich mochte Italien noch nie. Und ich dachte, das kann ich noch nicht sagen. So, wie geht das? Das ist unerhört. Wer sagt schon, ich mochte Italien noch nie? Sagt keiner. Italien, Sehnsuchtsort. Und das steht da. Jetzt bleibt das da stehen, jetzt muss ich damit arbeiten, weil die Figur hat recht. So ist das jetzt.
Und wenn du jetzt ein bisschen von deinem Arbeitsablauf berichtest, klingt das für mich so, als würdest du jeden Tag zur gleichen Zeit am Schreibtisch sitzen, vielleicht auch sehr viel Zeit zu Hause verbringen oder bist du auch unterwegs, machst Recherchen für deine Bücher, sprichst mit Menschen, holst dir Inspiration draußen, weil jetzt im ReporterInnenleben kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, jeden Tag zur gleichen Zeit am Schreibtisch zu sitzen, weil dann ja doch immer wieder die Termine reinprasseln und man viel unterwegs ist.
Ja, das ist vielleicht der Unterschied. Ich verbringe doch die meiste Zeit zu Hause, am Schreibtisch oder im Lese- und Nachdenksessel mit dem Notizbuch. Denke nach, schreibe, das ist doch die meiste Zeit. Dann gibt es Recherchephasen für den zweiteiligen Familienroman. In den letzten Jahren habe ich sehr intensiv recherchiert in Sizilien und hatte Unterstützung, hatte eine Rechercheassistenz, der ist vorgereist und dann sind wir zusammengereist, haben Interviews geführt. Das ist aber außergewöhnlich. Natürlich fahre ich mal irgendwo hin und frage Leute, aber kommt nicht so oft vor wie bei euch. Und natürlich habe ich Termine. Das ist zum Beispiel, wenn man Drehbücher schreibt, nochmal ganz anders. Das ist ein sehr viel zerhackterer Arbeitsprozess, weil man dauernd mit Leuten reden muss, mit der Redaktion, mit den Produzenten, mit allen möglichen Leuten. Da hat man viele Termine. Aber wenn ich einen Roman schreibe, ist das eine Wüste aus Zeit, die sehr viel schneller vorbeigeht, als ich das möchte. Und vor allem muss man das auch nicht nur aushalten, man muss es auch wollen. Man muss auch gerne allein sein am Schreibtisch. Und das trifft auf mich zu.
Und wann hast du gemerkt, dass du das willst? Also wie bist du eigentlich Autor geworden?
Ich bin wohl so ein Fall, der das sehr früh gemerkt hat, dass das was für ihn sein könnte. Ich habe als Kind, als Jugendlicher viel gelesen, weil ich mich viel gelangweilt habe und habe dann mir Geschichten ausgedacht und hatte so... Ich habe mir Fortsetzungen zu Büchern oder Fernsehserien ausgedacht und die habe ich in der Pause auf dem Schulhof erzählt. Und dann haben die dazugehört. Und da habe ich dann gedacht, ah, das wäre vielleicht ein schöner Beruf. So schön im Warmen zu sitzen, wenn es kalt ist, zu Hause, nicht raus müssen und sich Geschichten ausdenken. Das war so eine naive Vorstellung. Aber wenn so eine Vorstellung einmal sich festgesetzt hat, die hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann ist das übliche Phänomen eingetreten. Wird man ja gefragt von seinen Eltern, na, was willst du denn mal werden? Ja, ich würde gern Schriftsteller werden. Ja, sehr schön. Lernst du erstmal was Richtiges. Und das ist eine vernünftige Ansage, das habe ich versucht. Und habe dann aber während meines Studiums in den Semesterferien mir überlegt, naja, wenn du das jetzt immer aufschiebst, dann wirst du irgendwann zu den Leuten gehören, die immer über die verpassten Chancen jammern und alle anderen dafür verantwortlich machen. Ha, es hat nicht geklappt, weil. Aber ich habe ja keine Zeit. Wurde immer behindert. Ich sollte nicht sein. Und so wollte ich nie werden. Also habe ich mir einmal die Semesterferien freigenommen und habe mein erstes Buch geschrieben, Kinderbuch. Und hatte Glück. Und habe da nach ein paar Manuskripteinsendungen einen Verlag gefunden. Und dann ging das so peu à peu los. Mhm. Und dann ist das so, das passiert ja auch manchmal, dass dann der Lebenstraum vor der Tür steht und anklopft und sagt, hallo, wir könnten jetzt, wollen wir raus, ja? Gehen wir rausspielen. Und dann habe ich mein Studium geschmissen, bin nach Hamburg gezogen und habe gedacht, ja, jetzt bin ich eben Autor und jetzt versuche ich davon zu leben.
Also Glück, wahrscheinlich auch eine Portion Talent. Trotzdem unterrichtest du jetzt ja auch literarisches Schreiben. Da so ein bisschen die Frage, kann man Erzählen denn eigentlich lernen? Und was wären so deine 2, 3 wichtigsten Tipps?
Also erstmal ja, man kann das lernen. Und man muss es auch lernen. Habe ich auch ja im Workshop schon erzählt. Erzählen ist eine uralte Kulturtechnik. Ich glaube, die ist mehrere 10.000 Jahre alt. Ich glaube, das ist einer der ersten Berufe, die überhaupt entstanden sind, dass es professionelle Erzähler gab. Und in diesen 10.000 von Jahren hat sich Technik entwickelt. Und diese Technik des Erzählens kann man vermitteln. Man braucht, wie für viele Berufe, nicht nur für künstlerische Berufe, eine gewisse Begabung. Ist so. Aber es lässt sich vermitteln und man muss es auch lernen. Die Idee, dass man schreiben, wenn man in der Grundschule schreiben und lesen gelernt hat, dass man dann auch Bücher schreiben könnte, ist geradezu absurd. Was man lernen kann, ist ganz viel. Es ist einmal die Grundlagen der Dramaturgie, also 3 Akte, Anfang, Mitte, Ende. Wie schreibt man einen guten Dialog oder was sind die Prinzipien, Figurenentwicklung, was ist Konflikt, wie erzeugt man Konflikt in der Geschichte. Aber das geht dann bis in die Fragen von Poetik und Sprache. Und das ist wirklich viel. Und das in angelsächsischen Ländern gibt es dazu ganze Studiengänge. In Deutschland nicht so richtig, also es gibt ein paar. Aber ich versuche das im Rahmen meiner Möglichkeiten dann zu vermitteln.
Du hast jetzt von Figurenentwicklung und Konflikterzeugung gesprochen. Starke Figuren brauchen wir auch in journalistischen Reportagen, am besten auch einen Konflikt, können den aber jetzt nicht aus unserem Kopf erzeugen, sondern müssen ihn der Realität entnehmen. Was glaubst du, ist eigentlich einfacher? Literarisches, fiktives Schreiben oder erzählender Journalismus?
Ich finde natürlich eure Arbeit schwerer. Weil erstens müsste ich dauernd mit Leuten zusammen sein und das da habe ich es nicht so mit. Was ich an eurem Beruf bewundere, ist umgekehrt dann aber auch, dass ihr ständig mit Leuten zusammen seid und dass ihr denen Fragen stellt. Und die Art, die Technik des Fragenstellens, über Fragen etwas über Menschen zu erzählen, das finde ich wunderbar. Weil alle gerne über sich reden und wir alle kriegen gerne Fragen gestellt, ich jetzt hier auch. Und das ordentlich zu machen und dabei etwas herauszuarbeiten, rauszugraben, was anderen vielleicht etwas bringt, das finde ich ganz toll, finde ich bewundernswert. Und dazu kann man ja auch, stelle ich mir vor, mit den Prinzipien von Konflikt und Emotionen ja auch arbeiten. Weil irgendwo ist ja der Konflikt und da kann man ja versuchen, mal anzubohren, bis mal jemand darüber erzählt, warum ist es eigentlich so schwer? Oder ist es schwer und warum? Und vielleicht sind diese Mini-Techniken, die ich jetzt in dieser Woche versuche zu vermitteln, mein Beispiel sind immer die schönen deutschen Modalverben, also wollen, müssen, brauchen, sollen, dürfen. Vielleicht kann man so ja auch journalistisch arbeiten, bis Menschen dann auf diese Weise auch antworten und man dann auch Dinge erfährt, die wir normal so nie erfahren werden.
Und die Handlung, die du aufschreibst, die denkst du dir ja in der Regel aus. Trotzdem sollten ja die Gefühle, Empfindungen und auch die Lebenswelten deiner Protagonisten auf die eine oder andere Art authentisch sein. Du selbst bist jetzt ja zum Beispiel nicht die Tante Poldi aus deinem Kriminalroman. Ich bin auch kein inhaftierter Jugendlicher, über den ich bald schreiben werde. Wie näherst du dich denn so diesen Figuren und Welten an, die dir eigentlich fremd sind, also gar nicht so sehr dir im Alltag begegnen?
Erstmal kann man ja recherchieren. Und in meinem Fall gehört dann auch Fragen und Zuhören dazu. Und dann, glaube ich, gehört, und das gilt ja bestimmt für euch als Journalistinnen auch, eine wohlwollende, warmherzige Betrachtung der Welt dazu. Ich glaube zum Beispiel, dass es niemand im Leben leicht hat. Ich glaube, allen Menschen, die ich begegne, die haben es alle schwer. Die haben alle ein großes Päcklein zu tragen, von dem ich nichts weiß. Und alleine mit dieser Vorstellung, mit diesem Grundwohlwollen, kann ich mir Figuren vorstellen. Und kann mir auch Figuren vorstellen, die sehr Schlimmes tun. Und meine Mutter hat mich immer wieder gefragt, wenn die Krimis liefen, wenn das Experiment, als sie das Experiment gesehen hat und andere Thriller, was ist schiefgelaufen? Wo sind wir falsch abgebogen? Was habe ich falsch gemacht? Weil du dich so mit Gewalt beschäftigst. Und meine Antwort ist, ich fürchte mich sehr vor Gewalt, vor physischer Gewalt und vor allem und arbeite mich ein bisschen daran ab und beschäftige mich deswegen dann mit den Ursachen von Gewalt und frag dann Leute auch. Ja. Und der Rest ist dann, man muss irgendwie an die Gefühle von solchen Leuten ran und muss sich das irgendwie vorstellen können. Und ich sage ja auch nicht, behaupte auch nicht, dass ich da immer auf dem Punkt bin. Ich gebe mir halt Mühe.
Mario, wir haben jetzt noch eine Rubrik zum Abschluss vorbereitet. Die heißt Komm zum Punkt und geht so, dass ich einen Satz beginne und du ihn dann beendest.
Oh no.
Wir machen es trotzdem.
Komm zum Punkt.
Wenn ich nur ein Buch mit auf eine einsame Insel nehmen könnte, dann wäre das?
Die Mars-Chroniken von Ray Bradbury.
Wir haben schon rausgehört, das ist dein Lieblingsautor. Warum genau das Buch?
Ich liebe natürlich alle Bücher von ihm. Ich darf mir nur eins mitnehmen. Und das erzählt vom Fremdsein und von der Vernichtung einer Kultur durch Ignoranz. Und ist so brillant und poetisch geschrieben, dass ich es ganz oft gelesen habe und dass ich es besonders tröstlich finde. Wenn wir jetzt noch weiterreden, fällt mir ein Buch nach dem anderen ein, was ich auch noch gerne mitnehmen möchte. Ja. Aber ich darf ja eben nur das. Und das ist eben, weil ich so oft gelesen habe als Jugendlicher, mit mir selbst so verbunden, dass ich es gar nicht mehr lesen muss, dass es seinen Trost entwickelt.
Der zweite Satz. Eine Beobachtung oder ein Gedanke für einen Text, den ich in den letzten Tagen hier in Eldenburg hatte, ist?
Ja, gerade heute. Die beiden Typen, die an der Burgmauer standen. Der eine stand auf einer Leiter, hat den Efeu gekürzt und der andere saß auf einem Stuhl daneben und die haben sich unterhalten. Und ich weiß leider nicht über was, aber das war so wie ein groteskes Theaterstück. Das würde ich gerne, da habe ich mir auch notiert als Idee.
Und der letzte Satz, den du bitte beenden sollst. Wenn ich kein Schriftsteller geworden wäre, dann?
Wäre ich vermutlich heute experimenteller Psychologe, weil das habe ich damals studiert.
Wir haben gelernt, dass Leiden immer bis zu einem gewissen Grad zum Schreiben dazugehört, man aber trotzdem glücklich werden kann, wie man an Mario sieht, und dass man der Welt wohlwollend begegnen sollte, egal ob als fiktionaler Autor oder als Journalistin. Das war jetzt die letzte Folge unseres Podcasts vor der Sommerpause. Ende August geht's weiter. Und falls euch der Podcast gefällt, liked, abonniert ihn, schreibt gerne Feedback über Instagram. Dort heißen wir @reportageschule. Kommt gut durch den Sommer, macht's gut und bis bald.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.